Für heute und für das kommende Jahr alles, alles Gute. Seine Gegenwart, seine Hilfe, er kann wirklich helfen. An dieser Stelle haben Brüder ein paar Verse aus der Bibel gelesen und ihre Gedanken dazu gesagt, was ihnen wichtig war, was ihnen groß war beim Lesen. Ich habe eine Begegnung mitgebracht für uns heute Morgen. Vor ein paar Tagen war ich in der Stadt unterwegs, um Menschen zu begegnen und Flyer zu verteilen, so wie es möglich war. Und so gehe ich immer zuerst mal zum Brunnen und dann schaue ich mich um und dann gehe ich weiter. Und unterwegs waren zwei Mädchen, die habe ich angesprochen. Ja, wir sind Muslime. Gott hat alle lieb, habe ich gesagt, und ein kurzes Gespräch geführt mit denen und einen Flyer gegeben. Da ging ich weiter. Da waren noch zwei Mädels, mit denen habe ich auch kurz gesprochen und einen Flyer gegeben. Und auf der anderen Seite vom Brunnen waren drei, alles Teenager, waren drei Mädels, und da bin ich auch hin und gegrüßt und die Flyer vorgestellt. Und die haben gekichert, wieso die Teenager in diesem Alter, kicher, kicher. Und ich habe mich nicht abbringen lassen und habe weiter erzählt und drunter habe ich gesagt, es darf gekichert werden. Vielleicht war das zur Entspannung oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die stehen geblieben, sie sind nicht weg, sondern haben einfach zugehört und immer wieder gekichert. Ich habe die Flyer vorgestellt und auf den Gutschein auch hingewiesen und die eine hat einen Flyer genommen, ich hatte vier zur Auswahl, die zweite hat einen anderen und das dritte Mädchen hat wieder einen anderen Flyer genommen und dann habe ich gesagt, ihr könnt ja dann auch austauschen, dann habt ihr alle drei gelesen und dann haben wir uns verabschiedet und bin gegangen, habe mich dann umgeschaut, wie geht es weiter? Habe ich eine Frau gesehen an der Ecke eines Gebäudes in der Nähe. Sie stand da und hat auf jemanden gewartet. So sah es aus. Da bin ich hin, habe sie gegrüßt und wollte ihr einen Flyer anbieten. Hat sie abgelehnt. Ich konnte ins Gespräch kommen, sage ich mal, mit ihr ein wenig. Und sie hat all das bejaht, was ich gesagt habe. Also ich bin da ganz bei Ihnen, aber ich möchte keinen Flyer. Ist in Ordnung. Da kam die Freundin oder Bekannte und die gingen dann weiter. Da habe ich mich umgeguckt, wie geht es jetzt weiter, wo gehe ich jetzt, in welche Richtung. Da habe ich mich ein bisschen umgedreht. Jetzt stehen die drei Mädels von vorher hinter mir. Was ist mit euch los? Die eine hielt die Hand und da waren Münzen drin. Die waren für mich bestimmt. Die haben gesammelt, sage ich mal, unterwegs. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte kein Geld nehmen. Und da ging es dann ein paar Mal hin und her und ich habe gesehen, sie wünschen sich, dass ich das Geld nehme. Ich habe das Geld genommen und habe gesagt, das spende ich dann in die Gemeindekasse. Ist in Ordnung. Und dann fiel es mir ein, Gemeinde hierher, die Mädels hierher bringen unter das Wort Gottes. Und dann habe ich gefragt, wo wohnt ihr denn? Dormettingen, Dottenhausen. Wisst ihr, wo ich wohne? In Dottenhausen. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr zwei zu ihr kommt nach Dottenhausen, dann kommt ihr auch zu uns nach Hause, Vasenstraße 19. Da bekommt ihr einen Keks oder einen Kuchen und einen Tee. Und genau. Und da kann man miteinander reden. Und da habe ich schon gemerkt, die Mittlere, die hatte schon ihr Handy in der Hand und hat, welche Nummer? Welche Hausnummer? Nummer 19. Und ja, da hat sie das alles aufgeschrieben. Und wir wollen uns entschuldigen, dass wir gekichert haben. Also ja, da ist, für mich war das, da ist Leben in diesem jungen Leben, sage ich mal. Ja. Und haben uns verabschiedet. Und habe ihnen alles Gute gewünscht und jetzt warte ich, sage ich mal, ob sie kommen, weiß ich nicht. Aber die sind auch herzlich eingeladen. Und dann ging ich weiter und habe noch ein paar Flyer verteilt und dann ging ich nach Hause. So, das war meine außergewöhnliche Begegnung an diesem Tag. Wir singen ein Lied jetzt, das ist die Nummer 284. Mag sein, du kannst es nicht verstehen. Und danach darfst du, Michael, zu uns das Wort halten. Das Bibelwort halten.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich mit meiner Frau zusammen, dass ich heute unter euch sein darf, über die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Kennengelernt haben wir uns eigentlich anlässlich der Hochzeit von der Hanna Sakowatzki. Und da waren einige von euch als Familie dabei. Und da war uns in Waldstätten ganz schnell klar, ich weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wir passen zusammen. Und seither haben wir eine lockere Verbindung mit der Gemeinde in Endingen und möchten die, wenn ihr wollt, auch gerne weiterhin aufrecht halten. Ich habe heute Morgen nochmal an den Psalm 84 gedacht, wo es heißt, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Das ist eigentlich das, was wir, wenn wir uns als Geschwister treffen, egal von welchen Städten wir aufeinander zukommen, das ist das, was wir ganz schnell als Verbindungspunkt sehen. Wir sehnen uns nach den Vorhöfen des Herrn, wie auch immer wir das definieren wollen. Letztendlich ist es die Gemeinschaft, mit dem Vater im Himmel und die Gemeinschaft untereinander. Deswegen grüßen wir euch herzlich und freuen uns für diesen Dienst auch heute Morgen. Ich möchte mit einer Frage beginnen: Wie viel Gewicht haben die Worte Jesu in deinem Leben? Das ist vielleicht eine eigenartige Frage, aber wir leben in einer Zeit, wo auch in den christlichen Kreisen eine Wertung vorgenommen wird zwischen dem Evangelium Jesu in den vier Evangelien und den Paulus oder anderen Briefen. Es gibt Menschen, die sagen, die Worte Jesu, das ist für die Sonntagsschule und die Paulusbriefe, das ist Schwarzbrot. Aber so ist es nicht. Wir müssen uns mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus auseinandersetzen, immer wieder, immer neu. Denn wenn er der Sohn Gottes war, dann war das, was er gesagt hat, auch wirklich das Wort Gottes in reinster Form, in Originalton. Natürlich dürfen wir trennen und scheiden zwischen seinem Auftrag an Israel oder seinem Auftrag der ganzen Welt gegenüber. Aber viele Worte Jesu sind universell gültig und weltumspannend und treffend. Und sie treffen die Wahrheit, die sie aussprechen. Viele Gotteskinder ereifern sich ja um diese oder jene Lehre in der Bibel, um diese oder jene Gemeindeform, um den Unterschied zwischen Paulus- oder Jakobusbriefen. Und es ist auch nicht verkehrt, das zu tun. Und es ist sehr nützlich auf dem Weg der Heiligung. Aber es würde ein großer Mangel in den Gemeinden entstehen, wenn wir die Worte Jesu nicht mehr hören, nicht mehr verstehen oder nicht mehr auf unser Leben anwenden können, weil wir denken, sie wären nicht für uns bestimmt. Heute zum Beispiel haben wir einen Bibeltext vor uns, der direkt und auch zwischen den Zeilen Dinge sagt, die uns alle betreffen. Ihr könnt gern die Bibel aufschlagen, Johannes 8, 31 bis 36. Johannes 8, 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Was sagt Herr Jesus alles in diesem Text? Erstens, er sagt, das Bleiben in seinem Wort macht den wahren Jünger aus. Zweitens sagt er uns, Wahrheit macht frei. Drittens sagt er, wer Sünde ist, ist der Sünde Knecht. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und viertens, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Über diesen Text steht also die Frage Jesu: Was glaubst du, wer du bist und wer bist du wirklich? Was glaubst du, wer du bist und wer bist du wirklich? Bist du ein freier Mensch? Oder irrst du dich, wenn du denkst, du wärest frei? Und er sagt dann weiter: Um zu wissen, wer du wirklich bist, musst du die Wahrheit kennen. Denn deine wirkliche Identität, die Gott dir zugedacht hat, ist oft eine ganz andere, als du vielleicht für dich selber wahrnimmst. Die Wahrheit, heißt es, wird dich frei machen. Frei machen zu einem neuen Blick auf dich selbst. Dieser Satz also ist das Zentrum des Gesprächs. Um zu wissen, wer wir wirklich sind, brauchen wir die Wahrheit. Um zu sein, wer wir wirklich sind, brauchen wir die Freiheit. Für die damaligen Juden war das völlig klar. Ich weiß, wer ich bin. Meine Identität besteht in meiner Abstammung. Wer bist du? Ich bin ein Nachkomme Abrahams, sagen sie. Und weil ich von Abraham abstamme, bin ich frei. Wir sind Abrahams Kinder und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wir haben es hier mit einem typischen Beispiel von falschem Selbstbild zu tun. Und wir wissen, wie verhängnisvoll dieses falsche Selbstbild für das Volk Israel war. Sie sagten zu Jesus ja nicht nur, sie wären frei, sondern sie überhöhten ihre Identität, indem sie sagten, wir sind noch nie jemandes Knechte gewesen. Stellt euch das vor. Das war ein ganz fataler Irrtum. Das Volk war in Ägypten versklavt unter Pharao. Es war später versklavt unter den Babyloniern. Es war versklavt unter den Assyrern. Es war versklavt unter den Medern und Persern. Und als der Herr Jesus diese Worte sprach, da waren sie unter der Hand der Römer. Wie kann man sich so irren? Der Herr Jesus klärt sie auf mit einem Satz. Deine und meine Freiheit hat mit Sünde zu tun und nicht mit unserem Gefühl und schon gar nicht mit unserer Abstammung. All die Fremdherrschaften über Israel waren doch Folgen der Sünde des Volkes. Davon zeugen die alttestamentlichen Bücher. Wer bin ich? Wer bist du? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Haben wir vielleicht auch ein falsches Selbstbild von uns? Wer bist du in deinen Augen und wer bist du in Gottes Augen? Übrigens, falsche Selbstbilder gibt es bei Gläubigen und bei ungläubigen Menschen. Neulich, also schon etwas länger her, hörte ich im Radio eine Sendung mit einem Schweizer Hotelier. Dieser Mann leitet ein Hotel oder besitzt ein Hotel in Davos. In diesem Hotel treffen sich alljährlich die Teilnehmer der Weltwirtschaftsversammlung oder Konferenz. Und dieser Mann schwärmte von den Prominenten und den Außenministern verschiedener Länder, die sogar mit ihm sprachen, wie er betonte. Er sprach von den großen Autos, von den privaten Jets, die landen übrigens 1000 Stück. 1000 Jets landen dort, wenn diese Konferenz ist. Er sprach von den Bodyguards. Er sprach von den einflussreichsten Menschen dieser Erde, keine Frage. Natürlich kann diese Atmosphäre einen Menschen begeistern, aber im weiteren Interview kam zutage, dass dieser Mann folgende Auffassung hatte. Er sagte, Zitat, in einer solch gehobenen Atmosphäre kann man heil werden. Diese Begegnung mit den wichtigsten Menschen der Erde, sagt er, haben mein Leben positiv verändert. Wenn man diesen Hotelier auf der Straße fragen würde, wer sind Sie? Dann würde er sagen, ich bin der Hotelier, bei dem die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums übernachten. Wilfried Block schildert in seinem Buch Echte Identität eine Begegnung, die das Problem noch deutlicher macht. Er schreibt, vor einiger Zeit traf ich bei einer christlichen Veranstaltung einen Mann, der sich mir wie folgt vorstellte. Guten Tag, mein Name ist Heinz Müller. Ich habe 4 Kinder. Mein ältester Sohn ist Architekt, der zweite ist Ingenieur, die Tochter ist Ärztin und der jüngste ist Rechtsanwalt. Was wissen wir jetzt über Herrn Müller? Nichts. Viele Menschen definieren sich über ihre Kinder und über deren Erfolg. Im Umkehrschluss wird das Lebensbild vieler Kinder geprägt durch die unerfüllten Wünsche oder die unerreichten Ziele der Eltern. Andere definieren sich über die Bildung, wieder andere über ihr Vermögen. Es geht also nicht um die Frage, ihr Lieben, was habe ich nach dem Motto meine Frau, mein Haus, mein Boot, meine Bank, sondern wer bin ich als Gesamtpersönlichkeit mit allem, was mich ausmacht? Welches Selbstbild habe ich von mir? Und natürlich, sonst wären wir ja nicht hier, welche Identität hat Gott sich für dich und für mich ausgedacht und vorgestellt? Was wird aus der Persönlichkeit des Schweizer Hoteliers, wenn die Reichen und Prominenten sich ein anderes Hotel suchen? Oder was, wenn der Weltwirtschaftsgipfel nicht mehr in Davos, sondern woanders stattfindet? Was bleibt übrig von der Identität eines Menschen, wenn sein Selbstbild auf vergänglichen Faktoren aufgebaut ist? Viele Menschen denken von sich, sie hätten nicht genügend Selbstbewusstsein. Warum denken sie das? Weil ihre übermächtigen Eltern ihnen das eingebläut haben. Und mit diesem Gefühl verbringen sie ihr ganzes Leben. Wie viele Menschen definieren sich über ihren Beruf, über ihre Bildung, über ihre Intelligenz? Und ja, ganz Deutschland definiert sich mehr und mehr, zumindest in der Politik, über die Macht. Intelligenz, ihr Lieben, ist wirklich eine Gabe Gottes, aber wir dürfen eines nicht vergessen. Es sind überwiegend intelligente Menschen, die die Welt an den Abgrund bringen. Ja, sogar über eine Gemeinde kann man sich definieren. Wenn ich Menschen nach ihrem Glauben frage, dann antworten sie oft, ich bin katholisch. Das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich bin katholisch, so nach dem Motto, damit sind doch wohl alle Fragen beantwortet über mich. Andere antworten auf die Frage nach dem Glauben, ich gehe in eine Freikirche. Ich gehe sogar in eine Brüdergemeinde. Ach so, ja dann ist doch alles klar in deinem Leben. Reicht die Gemeindezugehörigkeit aus, um unsere geistliche Identität zu umschreiben? Liebe Geschwister, liebe Freunde, es kann sich alles ändern in meinem Leben. Und wer bin ich dann? Die Frage, die werden älter werdende Geschwister immer wieder bewegen. Wenn ich nicht mehr singen, nicht mehr beten, wenn ich nicht mehr lesen kann, wer bin ich dann? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr denken kann? Was ist deine Identität? Nun sagen wir, ich bin ein freier Mensch, ich lebe in einem freien Land, wir haben freie Meinungsäußerung, freie Marktwirtschaft, freie Presse, freie Berufswahl und freie Arztwahl. Dass das nicht mehr stimmt, das merken wir auch. Heute wählt der Arzt den Patienten, den er annehmen will und nicht umgekehrt. Dass es mit diesen sogenannten Freiheiten nicht weit her ist, bekommen wir in der gegenwärtigen politischen Entwicklung unseres Landes ja auch deutlich demonstriert. Der Herr Jesus weiß das und er sagt uns heute Morgen, es gibt eine falsche, es gibt eine unvollständige Freiheit in der Vorstellung des Menschen. Sonst würde er nicht sagen, wen der Sohn frei macht. Der ist frei. Jesus weiß, dass es seit dem Sündenfall keine natürliche, wirkliche Freiheit mehr für den Menschen gibt. Er mag sich noch so frei fühlen. In Wirklichkeit aber ist er der Sünde unterworfen. Ja, der Mensch kann in vielen Dingen wirklich machen, was er will. Und natürlich auch in demokratischen Gesellschaftsformen kann er mehr machen als in Diktaturen. Aber in Gottes Augen hat der Mensch mit dem Sündenfall seine Gottebenbildlichkeit verloren und damit die Freiheit, die Gott eigentlich für ihn bestimmt hatte. In 1. Mose 4, Vers 6 sagt Gott zu Kain, wenn du recht handelst, darfst du frei aufschauen. Handelst du Unrecht, so lauert die Sünde vor deiner Tür. Wir wissen ja, dass die Schlange im Paradies eine andere Wahrheit aufgebracht hat. Durch die Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, und ihr werdet nicht sterben. Im Verlassen der göttlichen Wahrheit damals war das gesamte Elend dieser Welt begründet. Hier hat es angefangen, im Paradies. Unsere Identität als Kinder Gottes steht auf einem Grundsatz des geistlichen Lebens, der lautet, Wahrheit macht frei. Wie frei bist du heute Morgen und was kann Jesus für dich tun? Oder was hat er schon für dich getan, dass du frei bist? Zu einer gottgewollten und von ihm zugedachten Identität gehört absolute Freiheit in Christus. Du sollst, du darfst in Gottes Augen frei sein, und zwar in einer Freiheit, die über den menschlichen Freiheitsbegriff hinausgeht. Und es ist gar nicht einfach, ihr Lieben, den geistlichen Freiheitsbegriff klar und deutlich zu definieren. Vielleicht hilft uns die Geschichte weiter, die ich euch jetzt erzähle. In der Amtszeit von Präsident Kennedy ereignete sich folgende Begebenheit. Und ich zitiere hier aus einem Buch von Bob George. Ein kleiner Junge, noch nicht einmal 3 Jahre alt, hüpfte durch die imposante Korridore des Amtssitzes des amerikanischen Präsidenten. Vorbei an bewaffneten Soldaten. Einige der Angestellten nickten ihm zu, andere begrüßten ihn freundlich. Aber dafür hatte der kleine Junge gar keine Augen. Zielstrebig lief er auf eine bestimmte Tür zu, vor der ebenfalls ein bewaffneter Soldat stand. Dieser machte keine Anstalten, den kleinen Jungen zu stoppen. Und so öffnete er die Tür, rannte mit strahlenden Augen über den Teppich des Oval Office und kletterte auf den Schoß des mächtigsten Mannes der Welt. Die hochdotierten und einflussreichen Kabinettsmitglieder, die auch im Raum waren, mussten ihr Gespräch einstellen und warten, bis der kleine Junge seinen Vater begrüßt hatte. Und John F. Kennedy wandte sich dem kleinen Jungen zu und hatte nur noch Augen für ihn. Wenn nun einer gesagt hätte, wie wir ja wahrscheinlich auch denken, Junge, du kannst doch nicht in das Zimmer, schon gar nicht jetzt, wo das ganze Kabinett versammelt ist und es um wichtige, weltbedeutende Entscheidungen geht. Weißt du nicht, dass das der wichtigste Mann der Welt ist? Der Präsident der Vereinigten Staaten? Und der Junge hätte dich erstaunt angeschaut und gesagt, wieso, er ist doch mein Daddy. Schaut, der Junge wusste, wer sein Vater war, und deshalb wusste er auch, wer er selber war. Das Traurige an der heutigen Christenheit, und ich meine da nicht die Namenschristen, ist die völlige Unkenntnis darüber, wer wir in Christus wirklich sind. Obwohl Jesus alles getan hat, um unseren Gott im Himmel, unser Vater, werden zu lassen. Das hebräische Wort Abba kann man eindeutig mit Papa oder Daddy übersetzen. Quälen wir uns immer wieder mit dem, was nicht gut ist in unserem Leben. Wer bist du? Wie oft stelle ich diese Frage? Und die Antworten kommen schnell. Ich bin depressiv. Ich bin krank. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich bin süchtig, ich bin unvollkommen, ich bin ein begnadigter Sünder, ich habe kein Selbstwertgefühl. Zugegeben, es ist schlimm, wenn wir als Menschen in solchen Umständen leben und dass es vieles gibt, was uns in unserem Leben bedrückt. Aber warum kommt keiner auf die Idee zu sagen, der Herr Himmels und der Erden, der Gott, dem alles unterworfen ist, der noch nicht einmal gelogen hat und der die Liebe und Wahrheit in Person ist, das ist mein Daddy. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben, die Jesus meint, wenn er sagt, die Wahrheit macht frei. Später sagt er in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Geistlich gesehen sind und werden wir in dem Augenblick frei, wo wir erfassen und begreifen, dass Gott im Himmel unser Vater ist. Und eine Vater-Kind-Beziehung endet nicht an der Schwäche oder Unfähigkeit des Kindes. Als Jesus sagte, so ihr nicht werdet wie die Kinder, da werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen, da meinte er nicht, dass wir naiv oder ahnungslos sein und dort bleiben sollen oder uns stellen sollten, sondern er meinte, wer geistlich ein Kind ist oder wird, der weiß, wer sein Vater ist. Und wer weiß, dass Gott unser Vater ist, der ist recht frei im Sinne der Worte Jesu. Die Juden in unserem Text sahen das anders. Sie sagten, wir haben Abraham zum Vater. Es war also eine irdisch menschliche Linie, auf der sie aufgebaut haben. Jesus aber will, dass wir auf der himmlischen Linie unsere Identität finden. Denn nur die himmlische Linie hat Bestand für Zeit und Ewigkeit. Deshalb, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wenn ihr zu Hause den Predigttext etwas weiter lest, dann werdet ihr sehen, dass Jesus sich hier mit diesen beiden Linien auseinandersetzt. Die irdisch-menschliche Linie endet früher oder später in der Lüge. Die irdisch-menschliche Identität läuft über den Stammbaum. Wir könnten auch sagen, über unsere Erziehung, über unsere Prägung, über unsere Bildung, über unsere Erfahrung. Die himmlische Identität aber läuft über Jesus Christus. An vielen Stellen lehrt der Herr Jesus, dass der Weg eines Menschenherzen zum Vater nur über den Sohn geht. Und deshalb kann uns nur der Sohn frei machen. Er kann uns diese gelöste, diese fröhliche Freiheit der Kinder Gottes schenken. Wahrheit macht frei. Und das ist eigentlich der Sinn und der Zweck eines jeden Gottesdienstes, der auf dieser Erde gefeiert wird, egal wo. Der Sinn und der Zweck ist, dass die Menschen, die daran teilgenommen haben, mit dem Herzen voller Lobpreis nach Hause gehen können, weil sie erkannt haben, wer ihr Vater ist. Und ich möchte jetzt noch einige Punkte aufzeigen, wie sich diese wahre Identität in Christus in unserem Leben auswirken darf. Erstens, als Kinder Gottes sind wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern unter der Gnade. Das ist eine Binsenweisheit, könnte man sagen, aber sie wird nicht ausgelebt. Der Zorn Gottes ist in der Bibel immer etwas Gewaltiges, etwas Bedrohliches. Römer 1,18, da heißt es, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gottes Zorn, liebe Geschwister, richtet sich zuallererst gegen den Teufel und gegen die Werke des Teufels. Gottes Zorn richtet sich gegen die Sünde. Er richtet sich gegen alle Halbwahrheiten und gegen alle Lügen. Und er hat sich am Kreuz von Golgatha entladen im Tod seines Sohnes. Das ist unfassbar. Gott selbst hat ein Mittel gefunden gegen die Sünde. Und es hat sein Vaterherz zerrissen. Und deshalb gibt es nichts Ernsteres in deinem Leben als die Liebe Gottes zu dir. Nichts ist ernster, nichts ist ehrlicher, nichts ist tiefer verwurzelt und darf tiefer verwurzelt sein in deinem Herzen. Jesus Christus hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes sind und niemals sein werden. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Es gibt keine größere Freiheit für den Menschen, liebe Geschwister, als nicht mehr unter dem Zorn Gottes zu sein. Paulus drückt das in 1. Thessalonicher 5 nochmal anders aus. Dort sagt er, denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Unzählig, ihr Lieben, ist die Zahl der Christen, die insgeheim bei geistlichem Versagen mit der Strafe Gottes rechnen, mit seinem Zorn. Und die alles, was in ihrem Leben schief läuft, als Gottes Strafe ansehen. Wenn Gott seine Kinder erzieht, dann niemals aus Zorn, sondern nur aus Liebe. Gottes Kinder, die glauben, Gott liebt sie nicht mehr nur, weil sie Fehler machen, weil sie schwach sind in der Versuchung, weil sie unterlegen sind im Kampf gegen das Böse. Solche Gotteskinder sind nicht frei im Sinne Jesu. Sie sind einem menschlichen Gesetz unterworfen, das wir alle gelernt haben. Ich liebe dich, wenn. Oder, wenn was nicht funktioniert, gibt es Liebesentzug. Das war die Erziehungsmethode in den 40er, 50er, 60er Jahren. Gottes Liebe zu uns aber ist bedingungslos. Er stellt keine Bedingung an dich, dass er dich liebt. Die Befreiung vom Zorn Gottes ist etwas so Gewaltiges, dass wir ein Leben lang darüber nachsinnen dürfen und die Freiheit der Kinder Gottes in diesem Punkt wirklich genießen dürfen. Unsere in Christus gewonnene Identität ist, dass wir befreit sind vom Zorn Gottes und das für alle Zeiten. Warum? Wir dürfen in Christus sein, weil er den gesamten Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und weil wir durch Golgatha in die Stellung des Sohnes versetzt worden sind. In dem Augenblick, wo diese göttliche Wahrheit vom Kopf in dein Herz rutscht, sind wir frei. Und zwar so, wie Jesus es gemeint hat. Zweitens, ein weiterer Teil unserer wahren Identität in Christus ist die erstaunliche Tatsache, dass wir in dem Augenblick unserer Wiedergeburt, werden wir ein Teil, ein Mosaikstein, ein unverzichtbarer Baustein im Heilsplan Gottes werden und sein. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und wieder einmal denkst, wie wenig du bist, wie wenig du kannst, wie wenig du hast, dann darfst du wissen, auf irgendeiner Seite, in irgendeiner Zeile des Heilsplanes Gottes steht dein Name. Ich gehöre da hinein und ohne mich, ohne dich ist der Plan unvollständig. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und aufgrund der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wird. Darf ich das so ausdrücken, ihr Lieben? Gott hat gewollt, dass du in seinem Plan eine Rolle spielst. Und was ist das für ein gewaltiger Plan? Was ist das für ein Plan? Der Ziel dieses Planes, den Gott beschlossen hat, ist die ewige Vernichtung des Bösen und all dessen, was Gott widrig ist. Ziel dieses Planes ist es, die ganze Wahrheit offenbar zu machen, am Brunnen in der Stadt. Du bist dabei, du gehörst dazu. Wenn durch den Heilsplan Gottes der Unheilsplan des Satans zerstört wird, weißt du eigentlich, wie wichtig du in den Augen Gottes bist? Durch ein Wort der Wahrheit. In einer Zeit der Lüge, in der wir leben, die uns kaputt macht, die über uns hängt wie eine Glocke. Zu wissen, betrogen zu werden, ihr Lieben, und nichts dagegen ausrichten zu können, ist eines der schlimmsten Gefühle, die der Mensch haben kann. Für mich ist es der Vorhof zur Hölle. Wenn du zum Beispiel durch die Gnade Gottes einem bösen Gedanken in deinem Herzen widerstehst und ihn nicht in die Tat umsetzt, dann proklamierst du in der unsichtbaren Welt den Sieg Jesu. Vielleicht geschieht das beim Bügeln, vielleicht bei der Gartenarbeit oder bei der einfachen Fahrt zur Arbeit. Und du denkst, wer bin ich schon? Wenn ein kleiner Windstoß kommt, haut's mich um. Nein, du bist im Dienst des größten Baumeisters aller Zeiten, der den gesamten Kosmos durch ein Wort ins Leben gerufen hat. Du gehörst in seinen Plan und in der unsichtbaren Welt spricht man von dir. Engel freuen sich darüber, dass du gerettet bist. Der Sohn Gottes wartet darauf, dir zu begegnen und dich in den Arm zu nehmen. Oder möchtest du lieber ein Hotel in Davos, wo Herr Biden und Frau Baerbock mit dir Kaffee trinken? Der wichtigste und geehrteste Beruf ist, Botschafter zu sein. Der Vertreter eines fremden Landes in deinem Land. Und genau das sind wir, Botschafter. Nicht politisch gesehen, geistlich gesehen. Geistlich gesehen nehmen wir die höchste Stellung eines Politikers ein. Es gilt, was Paulus in 2. Korinther 5, 20 sagt: So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, stellvertretend, lasst euch versöhnen mit Gott. Als Kind Gottes gehörst du in einen ganz bestimmten Plan hinein. An einer ganz bestimmten Stelle steht dein Name und dafür braucht der Herr dich. Und zwar bis ans Ende. Und lasst mich noch eins sagen, ihr Lieben, als wiedergeborenes Gotteskind setzt du durch dein Ja zum Vater im Himmel mehr in Bewegung als jeder Politiker auf dieser Erde. Drittens, was bewirkt unsere Identität in Christus noch? Wir haben ein Wohnanrecht im Himmel. Jesus selbst sagt das in Lukas 10, Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Oder Paulus sagt in Philipper 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Mach dir täglich bewusst, dass du auf der Durchreise bist. Ziel deines Lebens ist nicht das Ende und der Tod, sondern deine wahre Bestimmung, ein Bürger des Himmels zu sein. Das enthebt uns nicht unserer irdischen Pflichten. Das enthebt uns auch nicht unserer irdischen Versuchungen oder Anfechtungen. Das enthebt uns nicht unserer irdischen Bedrängnisse und Leiden. Aber es hebt uns über diese Dinge hinaus. Das himmlische Bürgerrecht ist keine Zukunftsvertröstung, sondern Gegenwartsrealität. Das bist du jetzt schon. Immer wenn du in diesem Leben auf dieser Erde daran denkst, dass du Zugang zum Allerhöchsten, zum Ewigen, zum Thron hast, ist das Bürgerrecht Realität. Dieses Recht haben wir mit Brief und Siegel. Es ist Teil unserer geistlichen Identität. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch dort sind, wo ich bin. Der Jesus hat dieses Bürgerrecht für uns erkauft und er hat es bezahlt mit seinem Leben. Und weil du eigentlich jetzt schon ein Himmelsbürger bist, darfst du viele irdisch-menschlichen Probleme geistlich sehen. Unser ganzes Leben darf jetzt dazu dienen, dass wir uns in der himmlischen Welt zurechtfinden. Ich sage es mal so, wie im Himmel gedacht wird, ihr Lieben, das muss man auf der Erde üben. Auch hier hat Herr Jesus treffende Worte gesagt, die ihr alle kennt. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist damit gemeint. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das seid ihr, das sind wir, durch die Gnade Jesu, wenn wir in Christus sind. Und unsere geistliche Identität basiert viertens auf einem weiteren Wunder. Davon können wir in Johannes 17 lesen. Da heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Wenn wir diese wunderbaren Verse in eigene Worte fassen sollen, dann geht das nur unvollständig. Aber vielleicht kann man es so zusammenfassen. Als wiedergeborene Gotteskinder sind wir das Geschenk des Vaters an seinen Sohn. Der Vater schenkt ein wiedergeborenes Kind seinem Sohn. Wofür? Als Lohn für seine Schmerzen. Deshalb wird Jesus sich freuen, wenn er dich sieht und in sein Reich einführt. Dieses Wissen gibt uns Sicherheit des Heils, denn Gott nimmt seinem Sohn ein Geschenk nicht wieder weg. Und die letzte Auswirkung unserer geistlichen Identität, die ich noch erwähnen möchte. Als Kinder haben wir ungehinderten Zugang zu Gott. Da schließt sich der Kreis und mündet ein in die Geschichte von John F. Kennedy. Und hier soll Hebräer 10, Vers 19 bis 22 genügen. Da heißt es: Da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen, das ist der neue lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, erschlossen hat. Und da wir einen großen Priester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen vom bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Freier Zugang zum Thron Gottes, ihr Lieben, welches Vorrecht, welche Möglichkeiten für unser geistliches Leben sind uns hier gegeben. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus Wahrheit und Freiheit zu den unverzichtbaren Grundlagen unserer Identität macht. Wahrheit und Freiheit finden wir dadurch, dass unsere Persönlichkeit in Jesus Christus ist. An anderer Stelle heißt es in der Schrift, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Ein Mensch, der in Christus ist, darf ein geistliches Selbstwertgefühl haben, denn er ist reich an Gnade und reich an Gaben, die Gott gerne gibt. Unsere Freiheit besteht darin, dass wir freien Zugang zum Thron Gottes haben und er nicht nur unser Vater ist, sondern auch wie ein Vater handelt. Und dabei ist Gott anders als alle besten Väter auf Erden. Er ist treu und zuverlässig in allen Bereichen. Und wer in seinem Leben nicht das Vorrecht eines guten Vaters hatte, der darf hier einen Vater kennen und lieben lernen, der noch nie ein Versprechen gebrochen hat. Jesus möchte uns davor bewahren, dass wir ein falsches Bild von uns selber haben und behalten. Er möchte erreichen, dass wir die negativen Punkte unseres Lebens nicht überbewerten und alles Positive, was er uns gegeben hat, dabei vergessen. Wenn ihr meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir können nur staunen und uns beugen vor dir in Anbetung und in Demut und dir die Ehre geben, dass du so ein großes, so ein wunderbares Heilswerk geschaffen hast in deinem Sohn. Wir können dir nur dafür danken, lieber Vater, dass du uns wert achtest und dass du uns als deine Kinder angenommen hast und dass du uns auch wie deine Kinder behandelst. Auch wenn unser Leben manchmal anders aussieht, so dürfen wir doch wissen, du bist unser Vater. Und wir wollen das niemals vergessen, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, dass wir aufblicken zu dir, dass wir unsere Häupter erheben, weil gerade Dinge geschehen, die in der Bibel eindeutig genannt sind als Zeichen der letzten Endzeit. Und wir wollen dir darüber die Ehre geben, Herr Jesus, dass wir das sehen können, dass wir es erkennen können. Ja, dass wir im Geiste sind und deshalb eine Beurteilung unserer Welt auf einer anderen Ebene vornehmen dürfen. Und dafür wollen wir dir danken, dass wir diese Orientierung haben. Gib, dass wir sie nicht verlieren. Und ich will dich jetzt bitten hier für die Geschwister in Endingen, für ihr Leben, für ihre Gemeinde, für ihr Fortkommen und für unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben, dass du sie segnest, dass du daraus etwas entstehen lässt, was deinen Namen ehrt, und was deinen Namen groß macht. Amen.
Herzlichen Dank, lieber Michael. Auch der heutige Tag ist ein Tag der guten Botschaft. Und mir persönlich ist es nicht leicht, in ein, zwei Sätze einfach zu beschreiben, wie gut das Wort getan hat. Jetzt. Dankeschön. Ja, unsere Bekanntschaft meiner Frau und mir mit Urbans ist seit etwa 30 Jahren. Heute Morgen haben wir darüber nachgedacht ein bisschen. Und durch den Glauben eben. Vor etwa 20 Jahren, ein bisschen drüber, habe ich meinen ersten Motorroller gekauft. Und in diesen Tagen, Wochen hatte ich ein Wehwehchen. Und dann bin ich zu Michael in die Praxis. Und dann wollte ich, dass ich auf meine Motorradjacke einen Bibelvers draufschreiben lasse. Und dann haben wir ein paar Bibelverse gewälzt. Und Michael hat vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, es war sein Vorschlag, dass man diesen Vers draufschreibt. Und habe ich gesagt, ja, das gefällt mir. Und der ist seit damals auf der Jacke. Am Anfang hatte ich, muss ich zugeben, ein bisschen Angst, wie werden die Leute reagieren. Es waren wenig negative Äußerungen, mehr positive, und heute bin ich froh und ich denke gar nicht dran. Am Anfang war ich auch in Gedanken froh, dass wenn einer an der Ampel steht hinter mir, dann kann er diesen Spruch lesen. Und heute können es, sage ich mal, viele lesen. Ich bin immer wieder unterwegs mit meiner Motorradjacke. Ja, wir verabschieden uns gegenseitig in den weiteren Sonntag und singen noch zum Schluss das Lied 307. Bist du uns wie ein Vater. Thank you.